Ja, heute Morgen kein Philipperbrief.
Kleinen Moment noch.
Lass erst mal fertig sein. Ich habe Zeit. Ich habe mir extra die Uhr hierher genommen, damit ich nicht zu kurz spreche. Ja, was sind Desperados?
Verzweifelte.
Ja, hört sich gut an.
Speranza ist die Hoffnung und Desperado ist ohne Hoffnung.
Aha. Ja, danke.
Latein, komm so schnell. Großes Latein.
Also, die spielen fast in jedem Western mit. Unrasierte, schlecht gekleidete Typen auf eben solchen Gäulen. Menschen, die alles verloren haben und denen niemand helfen kann. Da wechselt sogar die Musik ins Dramatische und richtig. Sie biegen um die Ecke und der Held lockert schon mal sein Schießeisen. Desperados sind verzweifelte, mühselige, beladene, belastete Leute, die nichts mehr zu verlieren haben. Und sie sind deshalb auch zu jeder Verzweiflungstat bereit. Ihnen kommt es nicht mehr darauf an, was geschieht. Als David sich vor der Verfolgung durch Saul in einem Höhlennest in der judäischen Wüste versteckt hatte, sammelten sich um ihn Gleichgesinnte. 1. Samuel 22, 1 und 2. David ging von da hinweg und rettete sich in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Da kann man nur sagen, wie der Herr, so das geschah. Ne, das war ja keine Glanztruppe, aber David gab ja auch hier keine Glanznummer ab. David hatte keine Guerillatruppe um sich geschart, ne, wie man ab und zu mal hört. Sie kämpften nicht um Befreiung oder für den Umsturz. Das waren Männer, die nur ihre eigene Haut retten wollten. Sonst nichts. Ja, man hat sich ja im Laufe der Geschichte daran gewöhnt, dass ehemalige Terroristenchefs nachher anerkannte Regierungschefs sind. Aber David war nur Desperado-Anführer. Und dieser Haufe, den der David da um sich gesammelt hat, hätte genau in die wilden Zeiten des Goldrausches in Kalifornien gepasst. Erst schießen, dann vielleicht fragen. Das scheint eine wenig rühmliche Vorgeschichte des späteren König David zu sein. Das könnte uns eigentlich ja egal sein, ne? Wenn David ist in der Geschichte Gottes ein Modell und eine Vorabbildung des König Gottes, nämlich Jesus. Wir schauen uns heute Morgen diesen Desperadohaufen in der Wüste an und lernen Entscheidendes über Jesus. Jesus, der Magnet für Verzweifelte. Der erste Gedanke, ein Vorwurf, den man Jesus macht und den wir leider zu entkräften versuchen. Das ist ja gerade der schlimme Vorwurf, mit dem man Jesus abschießen will. Der ist doch nur Notlösung, Notstopfen, Strohhalm für verzweifelte Lückenbüßer. Angeblich kann man anders den Glauben an Jesus gar nicht an einen Mann oder an eine Frau bringen. Es sei denn, dass die Leute so verzweifelt sind, dass unkritisch nach allen möglichen faulen Sachen greifen, also auch nach Jesus. Dieses Argument tut uns Christen sehr weh, dass wir dann zum Gegenangriff antreten. Eine schöne Möglichkeit der Verteidigung ist die theologische. Ne? Sagt Bonhoeffer, können wir ja nachweisen, dass Jesus nicht nur unsere Schwäche ausnutzt, sondern uns an den starken Stellen unseres Lebens begegnet. Wir wollen doch den Menschen nicht erst ihre Schwächen einreden, um ihnen dann Jesus als Heilsmittel anzubieten. Eine weitere interessante Möglichkeit der Verteidigung ist die moralische. Wenn du deinen inneren Schweinehund besiegst, dies oder jenes tust, bestimmte Formen des Lebens annimmst, gute Taten tust, dich bemühst und anstrengst, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen und in seinen Wegen zu wandeln, dann wird sich Gott zu dir wenden. Und du kannst sogar Mitglied bei uns werden. Aber hallo, was machen wir da eigentlich? Ja, wir sind doch schon so weit, dass Jesus offensichtlich nur noch eine Möglichkeit für die Charakterstarken, die Willensstarken, die mit der seelischen Fähigkeit zum Vertrauen ist. Was ist mit den anderen? Mit denen, die so kaputt sind, dass sie eben kein Vertrauen mehr fassen können. Haben wir Jesus zum Helfer einer halbwegs gesunden Mittelschicht gemacht? Wird der Weg zu Jesus dann so gestaltet, wie ich ihn mir vorstelle? Das Modell David zeigt uns, wer Jesus wirklich ist. Ein Magnet für Verzweifelte, für Desperados. Und ich finde gut, dass er das ist. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So lädt Jesus ein. Und es kümmert ihn ja überhaupt nicht, dass die Starken, die Neumalklugen, die Frommen ihn deswegen verdächtigen. Und was sagt Jesus? Die Starken, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern den Kranken. Er ist mit den Zöllnern und Sündern und weist die Kritiker zurecht, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und eben nicht die Frommen. Ja, wir versuchen ausdauernd Gottes Ehre zu retten, dass er sich mit diesem Gesocksel nicht abgeben muss. Ne? Blockieren deshalb andauernd seine Hilfe. Wir haben Christentum für Interessierte, für Aufgeschlossene, geistig Wache, moralisch Anständige, fromme Engagierte rausgemacht. Und wo sollen die Verzweifelten hin, über die wir die Nase rümpfen, die aus der Hölle kommen? Wo sollen die hin? Größeres kann von Jesus nicht gesagt werden. Es sammelten sich um ihn lauter Menschen, die unter Druck standen. Lauter Verbitterte. Wenn ich zu Jesus komme, dann brauche ich keinen wohlformulierten frommen Spruch. Ich will Vergebung, ich will Heilung, Erlösung, Gnade und Barmherzigkeit, neues Leben, Rechtfertigung, Wegweisung. Das will ich. Das zweite, er ist der Chef. David ist ja selbst so ein Desperado-Typ. Er ist auf der Flucht. Ja, was hat er denn eigentlich getan? Nix. Er wird ja unschuldig verfolgt. Ne, er hat Grund, bitter zu sein über die Ungerechtigkeit, Rache zu schwören, seinen Hass auf den König Saul herauszulassen. Und doch erwarten die Verbitterten in seiner Nähe noch etwas. Sonst würden sie ja nicht zu ihm in die Wüstenhöhle ziehen. Es geht von David trotz allem etwas aus. Er ist von Gott zum König berufen für Israel. Über seinem Leben steht die Verheißung, er soll ein guter Hirte sein. Und so wird dieser Desperado-Chef zum Modell für Jesus. Wir schauen das Modell an, um Jesus genauer kennenzulernen. Da tut man ja oft, das verkleinerte Modell einer Stadt hilft einem, die Wirklichkeit der großen Stadt besser zu erfassen. So ist es mit David und Jesus. In Hebräer Kapitel 2 steht, dass Gott den Anführer der Rettung durch Leiden vollendet. Und dann lesen wir, darum schämt Jesus sich nicht, sie Brüder zu nennen. Ja, Jesus nennt die Desperados, die Verzweifelten, die nichts haben, die nichts sind, die durch die Hölle gehen, Brüder. Ne, weiter, darum musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde. Denn wenn er selbst gelitten hat und versucht ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Ne, wie sagt das Jesus? Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, ihr Desperados, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Eine sehr zweifelhafte Karriere für den König des Volkes Gottes. Und seine Gefolgsleute sind nicht besser. Drittens, dann die anderen. Schauen wir genau hin. Was waren das für Typen, die sich um David sammelten? Ich übersetze mal etwas freier. Allerlei Männer, die in Not waren, beziehungsweise unter Druck standen, Schulden hatten und verbitterte Herzen. Zuerst einmal Männer in Not. Männer, die unter Druck standen, die anders dachten als die Regierung, von der Polizei gesucht wurden, immer in der Angst lebten, aufzufallen, entdeckt zu werden. Sie standen unter dem Druck, sich als ein anderer geben zu müssen, als sie wirklich waren. Sie mussten mit doppeltem Boden leben, zwei Gesichter haben. Sie konnten fast nie sie selber sein. Erst die große Coolness und da mussten sie sich aus verfahrenen Situationen herauslügen. Solche Menschen dürfen zu Jesus kommen. Dann waren da Leute mit Schulden, anders gesagt, denen ein Gläubiger zu schaffen machte. Natürlich geht es hier um Geldschulden. Diese Männer haben über ihre Verhältnisse gelebt. Sie sind anderen entscheidende schuldig geblieben. Und jetzt können sie nicht mehr zahlen. Und das Schlimmste an der Schuld ist ja gar nicht das, was wir Böses getan haben. Schwerer wiegt das, was wir nicht getan haben, was wir eben schuldig geblieben sind, an Zeit, an Zuwendung, an Höflichkeit, an Liebe, an Besuchen. Erkenne ich mich? Dann darf ich kommen. Und schließlich sind da lauter Verbitterte. Wir würden sagen, Null-Bock-Typen. Sie sind restlos enttäuscht. Sie haben nichts und das, was sie noch hatten, hat man ihnen weggenommen. Und deshalb sind sie voller böser Gedanken und Worte, voller Rache, voller Hass. Diese Leute erwarten keine Hilfe mehr. Sie meinen, dass alles sowieso keinen Zweck mehr hat. Und je nach Typus werden sie gewalttätig, saufen sich zu Tode, huren herum oder versacken als Spießbürger. Vielleicht sind wir jetzt erschrocken und denken, Mann, ey, diese Sprache hier heute Morgen. Kann man so mit uns reden? Wir sind doch anständige und vielleicht noch fromme Leute. Also, ich kann euch alle beruhigen, wenn ihr so denkt. Weder anständige noch fromme Leute waren dabei. Darüber sollen wir mal nachdenken. Weder anständige noch fromme Leute waren dabei. Und noch was zum Nachdenken. Wer hat denn Jesus gekreuzigt? Das waren die Anständigen und Frommen der damaligen Zeit. Ja, was bin ich froh, dass ich diesen Herrn habe, der die Verzweifelten will, die Habenichts, die Schuldner, die in Not und unterdrückt sind und nicht die Anständigen. Na, Matthäus 9, Vers 13. Ich bin gekommen, die Sünder, die Desperados zu rufen und nicht die Guten und Frommen, die sich für gerecht halten. Jetzt dürfen wir zu ihm kommen und ziehen andere mit. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Wir bilden uns ja manchmal ein, wie gut wir sind. Und weil wir ja so gut sind, kannst du auch was mit uns anfangen. Und wenn wir mal in dein Wort gehen, dann stellen wir fest, du rufst gar nicht die Guten, sondern die Verzweifelten, die es nötig haben, mit ihrem Leben nicht fertig sind. Die merken, ich bin ja gar nicht so, wie ich sein sollte. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass wir nicht auf gut und fromm machen müssen, sondern dass wir mühselig und beladen sein dürfen. Und dass du uns dann erquickst und uns hilfst, uns in deine Arme schließt und uns sagst, ich habe alles für dich getan. Ich danke dir dafür, dass solche Leute bei dir eine Chance haben und dass du ihnen nahe bist, dass du sogar Wohnung in ihnen machst. Herr, lass uns wach werden für dich, für dein Wort, was du wirklich von uns willst. Amen.
Amen.